ARD.
SWR Kultur. Forum.
Transformation auf dem Prüfstand. Wie können wir uns ändern? Mit Thomas Ihm am Mikrofon. Klimaindustrie, Diversität, Sprache, Werte. Die Transformation macht vor keinem Lebensbereich Halt. Manchen kann es nicht schnell genug gehen, vielen geht es viel zu schnell. Die Befürworter von Veränderungen haben es zunehmend schwerer, andere zu überzeugen. Zu radikal, zu teuer, zu dogmatisch schallt es ihnen entgegen. Wie viel Transformation ist nötig? Wer bestimmt das? Und wie findet die Gesellschaft dazu einen Konsens? Darüber sprechen hier im Forum in SWR Kultur Professor Dr. Isabel Borucki, Politikwissenschaftlerin von der Universität Marburg, Professor Dr. Dirk Lüdecke, auch er Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München, und noch ein Politikwissenschaftler, Professor Dr. Christoph Strünk. Er lehrt an der Universität Siegen. Herr Strünk, Transformation hier, Transformation da, ein Begriff macht Karriere. Warum eigentlich? Das fragt sich auch die Zunft der Politikwissenschaftler. Wir nehmen hier diese Sendung auf bei der Deutschen Gesellschaft für Politikwissenschaft, einer Tagung in Tutzing am Starnberger See. Also, ist das ein sinnvoller Begriff der Transformation und wie lässt er sich dann als Wissenschaftler einkesseln?
Transformation ist natürlich ein etwas sperriger, abstrakter Begriff. Viele sprechen ja lieber von Wandel, aber eigentlich ist Transformation mehr als Wandel. Wenn wir in der Wissenschaft von Transformation sprechen, dann ist das eigentlich eine Veränderung einer ganzen Ordnung, meistens einer Wirtschaftsordnung oder auch einer politischen Ordnung. Es gibt ein berühmtes Buch von Karl Polanyi über die große Transformation im 19. und 20. Jahrhundert, also dass sich Marktwirtschaften, Nationalstaaten entwickeln. Und wir erinnern uns vielleicht auch noch, dass wir, als der Staatssozialismus sozusagen ans Ende kamen, hatten wir die große Transformation der realsozialistischen Staaten. Also das sind eigentlich größere Veränderungen, wo also tatsächlich unsere Wirtschaftsweise sich verändert oder auch politische Ordnung sich verändern. Das verstehen wir dann normalerweise unter Transformation.
Und Politiker, Politikerinnen nehmen diesen Begriff sehr, sehr gerne in den Mund und man weiß nicht so recht, was ist es nun? Sachzwang, Heilsversprechen, irgendetwas mit Modernisierung oder wenn es die Grünen sagen und man die Grünen nicht mag, vielleicht auch wird es als Schimpfwort aufgefasst. Also was macht man dann mit diesem Begriff, Frau Borucki?
Ja, in der Kommunikation macht man eher mit dem Begriff oder versucht man mit diesem Begriff eine Bedeutung zu implizieren oder auch eine Bedeutungsschwere, eine Wichtigkeit. Und insofern hat vielleicht gerade deswegen dieser Begriff so eine Konjunktur in der politischen Sprache erlangt, weil damit deutlich wird, wir sind jetzt nicht nur in einem Wandel, sondern wir sind in einer Transformation. Und damit wird eben die höhere Bedeutung oder wird versucht, sage ich es mal vielmehr so, die höhere Bedeutung dieses grundlegenden und ja vollumfänglichen Wandels, in dem wir uns eigentlich gerade befinden, zu erfassen. Gleichwohl impliziert dieser Begriff oder hat dieser Begriff den, würde ich jetzt mal sagen, Pferdefuß, dass er halt dadurch, dass er abstrakt ist, dass er komplex ist, auch schon nicht so leicht vermittelbar ist. Er ist also eher schwer vermittelbar. Und insofern, ja, gerade in der politischen Kommunikation taucht er oft auf. Aber es ist meiner Ansicht nach schon schwer, dann tatsächlich mit diesem Begriff so zu operieren, dass er dann auch ankommt bei den Menschen.
Ich habe manchmal den Eindruck, der Begriff Transformation kam so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Das ist natürlich falsch, weil es gab das Pariser Klimaschutzabkommen und völkerrechtliche Verträge. Man hat sich also schon intensivst Gedanken gemacht, aber so richtig verhandelt und erklärt worden ist das doch nie so richtig. Auf einmal war der Begriff da und alle sagten, wir müssen jetzt mitmachen irgendwie, Herr Lüdecke.
Ja, Herr Strünk hat ja schon Vorbilder für berühmte Buchtitel der großen Transformation genannt. Daneben wäre auch noch an Johannes Agnoli, einem italienischen Politikwissenschaftler, zu denken, der schon in den 60er Jahren die Transformation der Demokratie ausgerufen hat und damit zu einem Vordenker der außerparlamentarischen Opposition geworden ist. Und wenn man dann noch weiter zurückgeht, ist im Grunde das Thema des Verfassungswandels eines, mit dem die Politikwissenschaft schon in ihren griechischen Anfängen groß geworden ist. Das heißt, die Frage nach dem Wandel von Verfassungen, und das heißt jetzt in der modernen Sprechweise nach der Transformation, die ist eine der Grundfragen unserer Disziplin. Bei der Transformation im Unterschied zum Wandel scheint mir auch noch neben der umfassenden Gestalt dieser Transformation eine weitere Bedeutungskomponente wichtig zu sein, und zwar, dass man bei der Transformation immer auch noch zumindest den Eindruck haben kann, da kann man etwas steuern, da ist man zur Mitwirkung aufgerufen, das vollzieht sich nicht einfach so, ohne dass wir auch einen Beitrag dazu leisten können. Und das ist natürlich für Politiker und Politikerinnen das Geschäftsmodell, dass sie auf die Veränderungen von Gesellschaften nicht nur reagieren müssen, sondern dass sie auch selber Ideen entwickeln können, um sie zu gestalten.
Mhm. Angela Merkel meinte mal, dass Deutschland sich nur bewegt, wenn die Deutschen sich nicht ändern müssen und dass die Deutschen sich nur mobilisieren lassen, wenn alles stabil bleibt. Also führt dann ein solcher Transformationsbegriff zu einer gewissen Überforderung der Regierenden, aber vor allem der Regierten?
Ja, aber die Frage ist natürlich sozusagen, welche Botschaften mit der Transformation verbunden werden. Also es ist ja immer die Frage, Transformation wohin und wofür und wer muss da mitziehen? Herr Lüdecke hat es gesagt, bei der Transformation sind Regierungen natürlich wichtige Akteure. Die müssen ja praktisch sagen, warum brauchen wir denn einen größeren Wandel? Warum ist der notwendig? Und natürlich sprechen wir im Moment vielleicht weniger als noch vor den großen Krisen, die wir jetzt haben, in den internationalen Krisen, vom Klimawandel, von der Bewältigung und von einer großen Transformationsanstrengung, die wir unternehmen müssen. Die Frage ist nur, wer macht was dabei? Und da, wie man so schön in der Politik sagt, man muss Leute mitnehmen. Das klingt immer so, als wenn die einen was machen würden, die anderen müssten nur mitziehen. Tatsächlich müssen ja alle auch etwas tun. Aber was man tun kann und tun soll, dazu braucht man natürlich dann tatsächlich Hinweise aus der Politik. Und da, glaube ich, ist vieles auch in Deutschland nicht immer glücklich, auch in der politischen Kommunikation und auch in den Zielen. Weil man ehrlicherweise sagen muss, wenn es Transformation gibt, dann gibt es auf diesem Weg immer auch mal Gewinner und Verlierer. Das muss man tatsächlich ja ehrlich sagen. Und dazu muss man aber auch eine Strategie haben und auch sagen, was tun wir denn dann, wenn das so ist, wenn sich große Dinge verändern. Das ist eine Herausforderung für die Politik, auch für uns als Bürger und Bürger. Aber da muss man natürlich auch etwas tun.
Ja, wer sind die Gewinner und wer sind die Verlierer? Kann man das so einfach benennen?
Ich glaube, so einfach kann man es nicht sagen. Ich möchte noch mal ganz kurz an den Punkt von Dirk Lüdecke anknüpfen, der Unterschied zwischen Wandel und Transformation, dass das eine ja aktiv gestaltet werden kann und vielleicht auch soll. Wie Christoph Strünkes gerade sagt, dass es auch ein Gebot der Gestaltung gibt und dass diesen Gestaltungsspielraum, die Gestaltungsmacht dann auch tatsächlich auszuüben. Und die andere Seite, dem ausgeliefert zu sein, einem Wandel, der Klimawandel, ja, streiten ja noch darüber, was wir dagegen tun können, inwiefern wir dran schuld sind, beziehungsweise welche Faktoren jetzt verursachend sind und wie wir dagegen steuern können. Oder eben auch Kriege, das sind Dinge, die verursachen Wandel, die wir nicht notwendigerweise in ihrer Ursache direkt angehen können. Um jetzt auf den Punkt zurückzukommen, in der, ja, sagen wir mal, in der Kommunikation, in der Frage, wie spreche ich das jetzt an? Wie vermittle ich? Es ist nicht nur etwas, was uns sozusagen betrifft, als wir sind dem jetzt passiv ausgeliefert, sondern es ist etwas, das wir aktiv oder vielleicht sogar auch proaktiv angehen müssen, wo wir nicht nur in der Reaktion sind. Dann ist es sicherlich schwieriger für Politik auch zu sagen oder zu gucken, okay, wie genau kommen wir jetzt eigentlich auch in eine Erklärung? Wie kommen wir in ein Narrativ, in eine Geschichte einer Transformation rein? Und da sehe ich ehrlicherweise gerade, dass es ja vieles Stolpern, vieles Vor und Zurück jetzt gerade auch in Bezug auf den Kanzler zu beobachten gibt und eben auch die dann doch Ehrlichmachung, sage ich jetzt mal, oder dass es im Prinzip auch ein Gebot wäre der Stunde, sich ehrlich zu machen und zu sagen, ja, es können nicht alle mitgenommen werden, ja, es gibt Gewinner, ja, es gibt Verlierer und dann aber auch ganz klar zu machen, okay, wir erklären das und wir versuchen aber auch gerade die, ja, vielleicht nicht gerade einfachen Kosten für potenzielle Verlierer abzufedern. Oder wir versuchen uns zu überlegen, wenn wir sagen, eine Demokratie oder generell Demokratie ist eine Regierungsform, die Inklusion als eine Norm in sich trägt. Also den Einbezug möglichst aller, die in dieser Demokratie leben, dann müssen wir uns überlegen, wie können wir das denn schaffen? Und wenn wir aber Gewinner und Verlierer haben, dann haben wir ja auch potenziell Abgehängte. Und da finde ich, da gibt es im Prinzip, ja, nennen wir es mal Konfliktlinie oder eine Spaltungslinie und Potenzial für Unzufriedenheit.
Ja, jetzt müssen wir aber trotzdem nur mal sagen, wer sind denn die Verlierer?
Ja, also, wer sind die Verlierer?
Jetzt, das ist die große Frage. Wenn ich jetzt mal aufs letzte Jahr gucke oder sowas, da hatten sehr viele Leute das Gefühl, ich gehöre zu den Verlierern wegen dieser ganzen Wärmepumpe-Geschichte.
Ja, ja,
da war Führung exzessives Mikromanagement und das unter größtem Zeitdruck, den sie sich selber gemacht haben. Und am Ende war es dann doch irgendwie ein Flop und ist nicht so gekommen. Die großen Gewinner waren die Erdölkonzerne, die richtig, richtig gut Geld verdient haben. Die Aktien sind nach oben gegangen, die Preise sind nach oben gegangen, die haben sich echt gefreut. Sind das die gewünschten Gewinner und Verlierer einer Transformation? Kann doch nicht sein.
Sicher nicht die gewünschten Gewinner der Transformation. Ihr Beispiel zeigt ja auch sehr schön, dass man nicht zu den wirklichen, echten, realen Verlierern gehören muss, sondern dass es schon ausreicht, sich als zu den Verlierern, zu denen, denen Zumutungen begegnen, dass man sich zu denen dazurechnet. Die Herausforderungen, die Anforderungen, die Überforderungen, die aus diesem Gestaltungsanspruch von Transformation im Unterschied zu einem Wandel, den man mehr oder weniger wie ein Schicksal erträgt, die Überforderung, auf die reagieren ja auch die Überforderten ihrerseits mit einer Überforderung an die Regierenden, indem sie nämlich unfassbar hohe normative Erwartungen formulieren. Absolut. Unter anderem die Forderung, dass das nun alles aber auch gerecht sein müsse. Und es gibt, glaube ich, aber gerade auch in jedem Lebensbereich kann man das eigentlich gut beobachten, fühlen sich Menschen sehr leicht ungerecht behandelt. Der vergleichende Blick auf andere zeigt sehr oft, dass man in irgendeiner Situation zu kurz gekommen ist. Und die Gerechtigkeitsüberforderung ist, glaube ich, die Antwort der Überforderten oder sich überfordert Wähnenden gegenüber einer Politik, die tatsächlich so weit Mikromanagement zu betreiben beansprucht, wie Sie das beschrieben haben.
Also ich denke, dieses Beispiel mit der Klimapolitik, da haben wir ganz viele konkrete Beispiele, wo wir sehen können, dass die Politik ja selber beeinflusst, wer Gewinner und Verlierer sind. Also wir haben jetzt im letzten Jahr, und das wird ja nicht das letzte Mal gewesen sein, die explodierenden Energiepreise gehabt. Wir haben aber sowieso ja eine Strategie, um dem Klimawandel zu begegnen, dass wir Energie zumindest, dass wir sie verteuern oder dass wir damit pfleglich umgehen. Und wir wissen, es gibt Menschen, die haben wenig Möglichkeiten, diesen teuren Energiepreisen auszuweichen. Oder wenn die Benzinpreise explodieren, weil sie Auto fahren müssen, auf dem Land zum Beispiel. Und wir haben jetzt bald die CO2-Preise noch viel stärker. Das heißt, es werden die Leute noch mehr merken, es wird sehr teuer in diesem Bereich. Deswegen ist ja auch eine ganz wichtige Strategie tatsächlich ist, diejenigen, die das dem nicht ausweichen können, zu kompensieren. Dass man dort zum Beispiel das Klimageld, was längst überfällig ist, was auch längst hätte passieren müssen, dass man zum Klimageld auch mal eine Entscheidung trifft, dass man so etwas macht. Und wer kann umgekehrt ja mal sehen, wer sind die Gewinner? Da muss man nicht nur an die Unternehmen denken. Ich denke mehr jetzt an uns. Wir sind wahrscheinlich Angehörige der Mittelschicht. Ich habe beispielsweise auch eine PV-Anlage auf meinem Dach. Da habe ich schöne staatliche Fördermittel bekommen. Ich hätte mir diese Anlage auch so aufs Dach gebaut. Ich kann es, bin mich sehr froh und dankbar, ich kann es mir leisten. Also ich nehme die Fördermittel mit. Wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren Förderpolitik gesehen, die vom Ziel her ja richtig ist, weil gerade die Mittelschicht, glaube ich, ihren Fußabdruck verringern muss. Aber profitieren tun diejenigen, die sich ohnehin das leisten können. Das ist auch übrigens der Fall bei der Prämie für Elektroautos. Bislang ging diese Prämie, als es sie noch gab, vor allen Dingen in den Kauf von teuren, bislang sind es noch teure, relativ große Autos. Auch diese Klientel hätte sich die Autos ohne Prämie gekauft. Da sind die sozusagen Autobesitzer, auch die Autoindustrie letztlich subventioniert worden. Das sind Förderinstrumente, die diesem Problem eigentlich nicht gerecht werden. Und da braucht man als Regierung andere Strategien, um die Transformation auch positiv zu gestalten, auch Akzeptanz dafür zu schaffen.
Also ich denke noch über diesen Überforderungsgedanken nach. Also jetzt nicht nur der Regierten, sondern auch der Regierenden. Also dass sowohl diejenigen, die Politik machen, als auch diejenigen, die sich Lösungen und auch Hilfe und Unterstützung von Politik wünschen, dass die eben auch überfordert sind, dass wir also im Grunde alle überfordert sind und ein Problem haben mit der aktuellen multiplen Krise oder Polykrise oder wie auch immer wir sie jetzt nennen wollen.
Genau, es passiert so viel in der Welt, nicht?
Es passiert so viel auf einmal.
Und dann auch noch transformieren. Also können wir nicht an einer Stelle mal stillhalten.
Genau, also man hat das Gefühl, wir sind hier gerade nicht nur in einem ICE, sondern in einem noch schnelleren Verkehrsmittel unterwegs und alles rauscht an uns vorbei und wir bekommen irgendwo gar nicht mehr richtig mit, wo sind wir eigentlich gerade, also wo stehen wir gerade, wo sind wir unterwegs, weil dieser ICE bleibt nicht auf der Strecke liegen, wie die normalen ICE. Also ich möchte dazu gerade, dass dieses Heizungsgesetz und diese Förderinstrumente, stimme ich dir absolut zu sagen, das war einfach auch an der Klientel ein Stück weit vorbei Politik gemacht, weil es eben keine, zumindest gab es kommunikativ keine klare Ansage, was macht denn die 65-jährige alleinstehende Frau mit ihrem großen Haus, mit der alten Heizung, die für diese Erneuerung oder für eine Modernisierung dieser alten Heizung sicherlich keinen Kredit mehr bekommt von der Bank und aber halt gerade nicht die 40.000, 50.000 Euro auf der Seite hat, die sie für eine neue Heizung braucht. Na, und ich glaube gerade, also jetzt, ich will jetzt nicht alle alleinstehenden älteren Frauen hier in einen Topf packen, aber eben, ich denke, die Diversität und die Heterogenität der Gesellschaft und ihrer entsprechenden Bedürfnisse sind da letzterdings nicht richtig berücksichtigt worden.
Der Eindruck allerdings, Ihr ICE-Bild hat mich auf diese Metapher gebracht, der Eindruck, dass sich alles in einer unfassbaren Geschwindigkeit wandelt, der kann natürlich auch auf einer Täuschung beruhen. Bei Hans-Georg Gadamer, einem Philosophen des 20. Jahrhunderts, gibt es den wunderbaren Satz, dass unsere Aufmerksamkeit natürlich sehr viel mehr von den Dingen beansprucht wird, die sich verändern. Die fallen viel mehr in den Blick als diejenigen, die sich gleich bleiben. Und Sie können ja nicht einen ganzen Tag Radiosendungen machen und hören über alles, was heute wieder genauso ist wie gestern im vergangenen Jahr, wo sich nichts geändert hat. Das heißt, das hängt auch mit der Aufmerksamkeitsökonomie zu tun, worauf achten wir besonders. Das Bild mit dem ICE hat mich auf eine andere Metapher gebracht, die im 20. Jahrhundert gerne verwendet wurde, wenn man antifundamentalistisch argumentieren wollte. Wenn man also sagt, wir haben nicht eine Grundlage, ein Fundament, auf dem wir dann alles andere aufbauen, sondern wir sind gewissermaßen gezwungen, unser Schiff während der Fahrt selber umzubauen, ohne es einem Dock erstmal trocken zu legen und dann es von Grund auf neu zu gestalten. Wir sind während der Fahrt gezwungen, diesen Umbau zu machen. Wir können nicht das gesellschaftliche Leben erst einmal stillstellen. Aber interessanterweise ist diese antifundamentalistische Metapher die eines Schiffs gewesen und nicht eines Hochgeschwindigkeitsgefährts. Und man kann es sich kaum vorstellen, wie diese Metapher mit einem Flugzeug oder auch einem ICE und in der Geschwindigkeit, die damit verbunden ist, vor sich gehen soll. Das wird aber gerade auch vermittelt. Darauf zielt, glaube ich, auch das Wort von Angela Merkel, das Sie zitiert haben, ihm. Und da hilft vielleicht doch die Beobachtung, öfter einmal einzustreuen, dass die Welt immer mehr nicht Krise ist als Krise, jedenfalls im Gesamtzusammenhang und im Gesamtblick. Und dass die Dinge, die sich verändern, unsere Aufmerksamkeit unvergleichlich viel mehr auf sich ziehen als die Dinge, die sich gleich bleiben. Und in den individuellen Biografien, die werden wahrscheinlich nach wie vor nach Mustern erzählt, die vergleichsweise stabil geblieben sind. Also wir treffen uns hier ja auch in der Deutschen Gesellschaft für Politikwissenschaft unter dem Stichwort Neuordnung, um gerade nicht nur den Aspekt der permanenten Veränderung und der Dauerkrise zum Problem zu machen, sondern auch zu fragen, welche Stabilisierungsfolgen hat das denn?
Transformation auf dem Prüfstand. Wie können wir uns ändern? Mit Professor Dr. Isabel Borucki, Professor Dr. Dirk Liedeker und Professor Dr. Christoph Strünk, drei Politikwissenschaftler. Eine Diskussion, die wir hier in Tutzing bei der Akademie für politische Bildung am Starnberger See aufnehmen. Es gibt so ein berühmtes Motto aus dem Film oder Buch Der Leopard: Alles muss sich ändern, damit alles bleibt, so wie es ist. Und ich habe den Eindruck, wenn ich so mit Menschen rede, das verstehen die schon, dass das so ist. Und da machen die auch mit. Aber womit sie ungern mitmachen, ist so eine Alternativlosigkeit, so eine Sachzwanglogik. So ein, wir müssen das so machen und bitte tu es und sei kein störrisches Kind. Papa weiß schon oder Mama weiß schon, wie es läuft. Ja. Gerne wird dabei auch moralisiert bei solchen Debatten und Diskussionen. Und es wird ja halt eine Art von Druck ausgeübt, die schlecht ankommt bei Leuten, die sich als freie Bürger empfinden. Also ist die Transformation an sich, die Klima, Wirtschaft, Lebensweisen angeht, gar nicht so umstritten, sondern mehr der Weg dorthin?
Also da kommt es in der Tat ja auf die Botschaften an, mit denen man das begründet. Und wir haben ja unter anderem auch natürlich immer auch Botschaften der Angst, das muss man auch sagen. Also es wird... Und da ist auch spannend und auch richtig und wichtig die Rolle der Wissenschaft. Natürlich sagen Klimaforscher zu Recht, es ist 5 vor 12
Uhr nach 12. Das sagen sie seit zig Jahren. Die Uhr kann nicht stimmen, weil 5 Minuten sind 5 Minuten.
Das ist das eine, dass es irgendwann, oder das, das Gefühl, dass es irgendwo unglaubwürdig ist. Und man ist es auch eine Ermüdung. Und vor allen Dingen aber ist es natürlich auch keine positive Botschaft. Die positive Botschaft, auch wenn das immer sehr plakativ heißt, ist, wir können etwas tun. Also man kann, alle können etwas tun, alle müssen auch etwas tun. Und auf dem Weg, etwas zu verändern, da denke ich, ist wieder das Thema Gewinner und Verlierer wichtig, muss die Verantwortung halt unterschiedlich verteilt werden. Also es gibt Menschen, die können diese Veränderung auch besser bewältigen, die anderen können sie nicht so gut bewältigen. Und das muss die Politik eigentlich zeigen können. Also man braucht natürlich schon die positive Botschaft, wir können etwas tun. Und dann muss man natürlich aber auch den Weg, also die verschiedenen Alternativen zeigen, mit denen man etwas verändern kann. Und ich denke schon, wir haben einerseits diese Krisen um uns herum, die auch Angst machen, ja. Aber ich glaube, entscheidend für die meisten Menschen ist doch, hat sich was in ihrem Alltag verändert? Und für manche Menschen verändert sich natürlich schon einiges. Also ich sage nur die Preise, Inflation. Was die Erfahrung jetzt machen, einige viel stärker als andere. Einige können dem besser ausweichen als andere. Und bei dieser ganzen, bei der Frage, wie kann man gemeinsam einen Weg finden, bei all den Unterschieden, die Menschen haben in ihren Möglichkeiten, da muss man, glaube ich, genau das berücksichtigen. Man kann nicht diese ständig wiederkehrenden Botschaften erzeugen, das, was die Psychologie zum Beispiel Reaktanz nennt. Nicht? Dann höre ich auf.
Irgendwann macht man zu.
Dann mache ich eben nicht mit, obwohl ich weiß, dass es richtig ist und ich es eigentlich auch befürworte. Und da muss die politische Kommunikation tatsächlich anders sein.
Ja, stimme ich absolut zu. Also so eine Top-Down-Kommunikation, wir machen das jetzt so oder so, so und so und nicht anders, ne? Also diese Alternativlosigkeit halte ich auch für angesichts dieser wirklich hochkomplexen Gemengelage einfach nicht angebracht und ja, sagen wir mal falsch, weil es eben dann zu Reaktanzen führt. Wenn dann auch noch die Gefühle von Unsicherheit, von Verlorensein, von Abgehängtheit und eben auch noch Gefühle von Angst und Unsicherheit gekoppelt, stärker geschürt werden, dann ist klar, dass die Leute einfach dicht machen. Denn im Grunde wurde ja schon gesagt, sind die Menschen schon auch bereit mitzuziehen, mitzumachen und auch was mit umzugestalten, aber sie wollen halt mitgenommen werden. Sie wollen gehört werden insbesondere und sie wollen das Gefühl haben, dass ihnen auch ein Stück weit was zugetraut wird. Und das ist was, was in der Kommunikation auch wirklich ein Stück weit fehlt und in der Erklärung von Politik. Gleichzeitig oder gleichwohl wird dann so ein Argument gemacht, so ja, wir brauchen jetzt auch eine Verantwortungsdiffusion und wir müssen irgendwo das Ganze auch ja, auf alle Schultern und jeder muss jetzt mitmachen. So ein Appell ist ja wohl feil oder kann man ja machen, aber dann muss man auch gleichzeitig erklären, warum. Und eben auch gut erklären, warum und vor allem eine Entscheidung gefällt wird. Also das ist auch nochmal die Frage, wie machen wir eigentlich Politik? Wie können und sollen Bürgerinnen und Bürger auch einbezogen werden in Politikentscheidungsprozesse? Und da kommen ja dann oftmals auch so Forderungen nach direktdemokratischen Beteiligungsinstrumenten. Kann man denn Politik nicht auch anders machen? Also wir kommen da in eine grundlegende Diskussion, wie wollen wir Demokratie eigentlich gestalten? Und wie wollen wir angesichts dieser Transformation Demokratie gestalten? Und da gehe ich absolut mit dem Bild des Schiffes mit. Nur ich weiß auch nicht, wie man so ein ICE auf so einer Hochgeschwindigkeitstrasse umbauen kann. Nämlich genau das ist das Problem. Aber exakt das wird gerade versucht. Und ich denke, das ist das, was wirklich Bauchschmerzen bereitet, weil es nicht nur zu viel ist, sondern weil es auch einfach Angst macht. Und Angst ist so eine evolutionär basale Emotion, dass wir da, wenn wir Angst haben, machen wir zu. Dann sind wir auch für kein Sachargument mehr zugänglich. Und das ist was, was ich in der politischen Kommunikation derzeit sehr häufig beobachte, dass Sachebene und emotionale Ebene sehr, sehr stark vermischt werden. Dass es da wirklich einmal rund quer durch den Mixer geht und man dann im Grunde gar nicht mehr auch zugänglich ist für Sachargumente, weil im Grunde auf einer emotionalen, auf einer Meinungsebene argumentiert wird oder versucht wird zu argumentieren. Und dann sind die Menschen, würde ich jetzt mal sagen, einfach auch nicht mehr zugänglich.
Es kommt ja noch hinzu, dass es auch Stimmen gibt, die sagen, bloß weniger Demokratie.
Ja.
Ja, die letzte Generation, die einfach sagte, wenn die Demokratie das Klima nicht rettet, dann muss es halt jemand anders retten. Meinetwegen eher so eine Art Diktatur vielleicht. Das hat überhaupt nichts mit Verhandlungsprozessen zu tun oder mit Demokratie, sondern da soll brutaler Druck ausgeübt werden. In diesem Fall von Gruppen, die nicht die Macht haben, diesen Druck auszuüben. Und dann kommt ja noch hinzu, dass das Klimathema, gerade das Klima- und Wirtschaftsthema, wo es eigentlich, vermute ich, eine weitgehende Einigkeit gibt, besonders stark eben von den Grünen forciert wird, die gleichzeitig aber auch noch andere Transformationsprozesse wollen. Mhm. Im Bereich Diversität, LGBT und der ganze Bereich Gendersprache. Und da gibt es halt vieles, das stößt den Leuten einfach sauer auf. Nicht, weil sie böswillig sind, sondern weil es ihnen übergriffig vorkommt. Also funktioniert Transformation mit einem moderaten Stil wahrscheinlich besser als mit einem radikalen, nehme ich an.
Also Sie sprechen zwei unterschiedliche Arten von Transformation an. Das eine ist die Transformation in der Demokratie oder wie demokratische Ordnungsformen mit Veränderungen umgehen und wie sie sie gestalten. Und das andere ist die Transformation der Demokratie selber.
Ja.
Die Fragen dann aufkommen lässt, wer ist denn eigentlich Bestandteil des Demos der Demokratie? Wer gehört denn zu diesem Selbst dazu? Wie bestimmen wir dieses Selbst? Da verändert sich nicht nur die Welt, auf die demokratische gewählte Regierungen Einfluss zu nehmen versuchen, sondern da verändert sich die Struktur der Demokratie selber im gleichen Prozess. Was wir da beobachten, glaube ich, ist das Betroffenwerden von zwei vollkommen unterschiedlichen Geschwindigkeiten oder Zeitformen. Wir sind gewohnt, Transformation, Innovation aus technischen Zusammenhängen.
Daher kommt das Wort ja ursprünglich. Es war ja ein betriebswirtschaftliches Vokabular. Transformation bedeutet, wir müssen den Betrieb umbauen.
Genau.
Besseres Marketing, bessere Produktion, mehr Kunden.
Genau. So. Und das geht typischerweise in einem auch für jedes einzelne Leben wunderbar überschaubaren Zeitraum. Und bei technischen Innovationen können Sie es im Grunde an der Zeitfolge, der Abfolge des einen Smartphones zum nächsten ermessen, wie schnell Innovation im technischen Bereich geht. Innovation oder Transformation im politischen Bereich oder im Bereich dessen, was dann für die Akzeptanzforschung dann ja auch wichtig ist, im Bereich der praktischen Philosophie, in der Ethik, das geht alles sehr, sehr, sehr viel langsamer, weil wir da im Grunde in geologischen Sprachen und Metaphern reden müssen. Auch was den Verfall von Demokratie angeht, da sprechen wir dann von Erosionsprozessen, aber wir können auch, was das Gelingen von Demokratie und das Gelingen von moralischer Lebensteilung betrifft, von Sedimentierungen sprechen, von Ablagerungen, die Zeit brauchen, um sich zu etablieren. Ein einfaches Beispiel. Wir sind auf dem Wege zum autonomen Fahren. Und da stellen sich dann ethische Fragen am Ende, wenn ich es zuspitzen soll, wen soll denn das autonom fahrende Fahrzeug totfahren, wenn es keine andere Wahl hat als entweder oder. Und dann werden Ethikexperten dazu befragt, wie das denn nun zu programmieren sei oder ob es denn da eine mögliche ethische Antwort gibt. Die Ethik ist aber in 2500 Jahren der Entwicklung und vielleicht darüber hinaus nie dazu da gewesen, auf eine solche Frage eine Antwort zu geben. Und nur weil wir die Geschwindigkeitserwartung technischer Innovationen permanent vor Augen haben, richten wir die gleichen Geschwindigkeitserwartungen an die Politik, richten wir die gleichen Geschwindigkeitserwartungen an ethische Experten und Expertinnen, die dann natürlich sofort, wenn sie gefragt werden, eine Antwort haben sollen. Und das ist einfach Unsinn. Politische Systeme verändern sich in ganz anderer Wellenlänge, mit einer ganz anderen Geschwindigkeit.
Das klingt jetzt sehr nach der Entdeckung der Langsamkeit, aber das ist ja eigentlich auch in unserer Verfassung eingebaut. Alle parlamentarischen Prozesse sind daraufhin designt, die Entscheidung möglichst in die Länge zu ziehen.
Nur unser Erwartungsmanagement richtet sich nicht nach dieser Verfassung.
Ja, das mit der Geschwindigkeit ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Argument. Denn zu Recht erwarten ja Bürger und Bürger immer auch von der Politik auch einen Nutzen. Ich möchte ja etwas sehen. Bei Transformation ist der Nutzen erstens manchmal gar nicht wirklich sichtbar, für mich selber. Auch wenn ich sage, natürlich weiß ich, dass wir uns verändern müssen. Wenn ich dann doch endlich mal einen Kita-Platz bekomme, wenn ich dank des Deutschland-Tickets plötzlich günstig und einfach Zug fahren kann, das ist ein Nutzen, den sehe ich, den kann ich relativ schnell erkennen. Das ist natürlich bei größeren Transformationsprojekten auch nicht so einfach, muss man sagen, dass man den Nutzen sofort, man kann ihn praktisch beschwören, aber beschwören ist natürlich was anderes, als ihn tatsächlich zu spüren und zu sehen. Und das ist, würde ich sagen, auch tatsächlich nicht einfach für die politische Kommunikation. Man muss im Prinzip ja auch sagen, worauf steuern wir hin, was? Wir haben ja auch etwas davon. Wir haben gleichzeitig immer den großen Vorwurf, auch bei bestimmten Formen der Politik, dass das Verzicht ist. Ja, wir müssen auf Dinge verzichten, wir müssen Dinge abschalten. Beim Auto gibt es immer wieder, das sei Politik gegen das Auto und. Natürlich ist die positive Botschaft, wir wollen ja etwas gewinnen. Wir wollen Lebensqualität, wir wollen auch vielleicht so tatsächlich gerechtere Lebensverhältnisse dadurch auch schaffen. Das darf natürlich nur nicht so abstrakt sein. Das muss natürlich irgendwie konkreter werden. Und das ist nicht einfach. Auch das muss man sagen, ist auch für politisch Verantwortliche nicht einfach, da einen Kompass zu haben und tatsächlich auch eine glaubwürdige Ziele zu haben und die dann irgendwann aber auch zeigen zu können. Denn darauf kommt es ja letztlich an. Sonst reden wir von allen möglichen Dingen. Und Menschen sehen nicht, dass es etwas nützt, dass etwas Positives bewirkt, auch in ihrem Leben.
Ja, es ist ja nicht nur irgendwie eine psychologische Geschichte. Also ich habe neulich einen Fall erlebt, da hat einer ein Haus im Wert von 300.000 Euro und die neue Heizung und die Wärmedämmmaßnahmen, hat ihm der Schornsteinfeger gesagt, kosten dann 250.000 Euro. Ich kann mir vorstellen, dass diese 250.000 Euro würde, man sieht beispielsweise in irgendwo anders in der Welt, wo mehr Energie verschwendet wird, investieren, tatsächlich einen positiven Effekt haben. Aber hier in Deutschland ein altes Haus mit Plastik zu kleben und eine neue Wärmepumpe reinbauen, wird das Klima nicht retten. Also sind wir wirklich bei dieser Transformation ehrlich? Unsere Regierung, ist die ehrlich, wenn sie sagt, mach das und das hilft? Oder ist es eher so zu erreichen eines politischen Ziels, einer Benchmark, die sich die Politik selber gesetzt hat? Bis 2045 sind wir CO2-neutral, koste es, was es wolle, egal ob es dem Weltklima hilft oder nicht.
Also ich denke schon, es geht ja schon darum, dass wir auch alle unsere Lebensweise verändern. Also ich finde, die Grund, also es ist ja schon so, dass man die Botschaft wirklich vermitteln muss, wir müssen uns verändern. Das ist, und das, glaube ich, wird tatsächlich zu wenig getan. Ich meine, man sieht es alle auch an uns selbst natürlich auch. Wir hatten jetzt die Umfrage vor wenigen Tagen von den Vereinten Nationen, glaube ich, nochmal zu den Erwartungen an Regierungen. Das sagen, glaube ich, durch ganz viele Länder hindurch, fast über 80%, wir erwarten mehr von unseren Regierungen im Kampf gegen den Klimawandel.
Ja.
Macht man die Befragung, seid ihr bereit dafür, dieses oder jenes oder anderes zu verändern? Also wirklich das Verhalten zu verändern, dann sieht es ja schon wieder anders aus. Das kennen wir immer. Die Einstellungen sind nicht das gleiche wie das eigentliche Verhalten. Wenn ich mein Verhalten aber verändern muss, und das müssen, ich glaube, gerade diejenigen von uns, die sich das auch wirklich auch mehr erlauben können, die müssen tatsächlich ihr Verhalten verändern. Das muss man tatsächlich aber auch kommunizieren und klären. Und bislang, ich komme wieder zu meinem Fördermittelbeispiel zurück, mussten diejenigen, die von denen man tatsächlich auch veränderte Lebensweisen erwartet, das eigentlich nicht tun. Wir haben eher sogar noch einen, also sie haben einen Vorteil, sie können sich neue Technologien lassen. Reisen tun wir genauso wie vorher. Die Flugreisen sind auf dem gleichen Level wie vor der Pandemie. Also das sind alles die gleichen Kennziffern. Und dieses Verändern für ein positives Ziel, das wird so klar eigentlich dann doch mehr nicht kommuniziert. Und das ist aber schon wichtig. Und da muss ja jeder Einzelne tatsächlich auch was tun und tun können. Das ist der Punkt. Und die Botschaft muss man, denke ich, schon stärker machen und auch dann tatsächlich auch dafür was tun, konkret.
Gibt es da positive Beispiele in der Welt, wo das gelungen ist? Ich meine, vielleicht Singapur war einfach ein nasser, heißer Fleck. Dann die Boomregion überhaupt dort unten in Asien. Mittlerweile fangen sie an, ihre Hochhäuser zu begrünen aus Umweltgründen. Da tut sich viel, aber demokratisch ist Singapur eben nicht. Oder haben Sie ein anderes Beispiel? Norwegen, also, aber die sitzen auf dem Berg von
die
Öl.
Die sitzen auf dem Berg von Öl.
Die können sich das leisten. Die verkaufen ihr Öl und machen dafür ihr eigenes Land besonders elektrisch. Auch ein schönes Beispiel, können wir nicht nachmachen.
Ein positives Beispiel habe ich unmittelbar nicht, aber Antworten reagierend auf das, was Herr Schrünke gesagt hat. Wir müssen, glaube ich, doch von der unmittelbaren Belohnungslogik auch etwas abrücken. Also diese Fördermaßnahmen, die sind natürlich so etwas wie die vorgehaltene Möhre, nach der man dann schnappen soll. Es war, glaube ich, Ralf Dahrendorf, der in der Anfangsphase der Systemtransformationen darauf hingewiesen
hat. Großer liberaler Denker,
dass es der ersten Generation in der Transformation wahrscheinlich erst einmal schlechter gehen wird, bevor es dann besser wird. Und da habe ich offen gestanden keine Vorstellung davon, wie wir das vermitteln können. Aber diese Erwartung, dass das eine passende Beschreibung ist, die Ralf Dahrendorf gegeben hat, das denke ich schon. Und die unmittelbare Belohnung für all diejenigen, die sich jetzt anstrengen, werden sie nicht bekommen. Es wird eine mittelbare Belohnung, wenn man es so sagen will, geben für diejenigen, die dann in 2-3 Generationen immer noch eine bewohnbare Erde haben.
Ja, also ich denke daran anknüpfend, es ist noch nicht ganz klar, was ist die Finalität dieses Prozesses? Wo gehen wir eigentlich hin? Und was ist das Ziel? Also sowohl als Meta-Ziel, also was ist das große übergeordnete Ziel, als auch was sind vielleicht kleinere Ziele im Sinne von, wir wollen CO2-neutral sein in 45. Kann man ja auch überlegen, ist das wirklich ein sinnvolles, mittelfristiges Ziel? Und ein großes Ziel oder eben ein Meta-Ziel könnte wirklich sein, zu sagen, wir wollen die Erde bewohnbar halten. Und das ist wirklich auch das ist so eine Komplexität, die da auch inhärent ist, was alles damit verbunden ist, das zu vermitteln, dass es wirklich um nichts Geringeres geht als um unsere Existenz als Menschheit, ist, glaube ich, nicht groß genug einzuschätzen. Und hier denke ich, haben wir einfach auch einen Mismatch im Erwartungsmanagement. Also vielen Dank für diesen Begriff und dem Belohnungsmanagement. Oder eben halt überhaupt dieser Belohnungsmentalität, die wir irgendwo haben, dass es scheinbar einen unmittelbaren Nutzen, eine unmittelbare Belohnung geben soll für Dinge, die man tut. Und da aus so einer, ich würde fast schon sagen, dass es ein unguter Kreislauf ist oder ein sich selbst weiter so ein Teufelskreis eigentlich fast schon ist. Da auszubrechen aus diesem Zirkel ist vielleicht ein Weg in Richtung der Vermittlung dieses Metaziels zu kommen. Weil, wie gesagt, es geht eigentlich um, nein, auch uneigentlich, es geht um alles oder nichts. Und ich finde diese Idee oder auch nochmal den Hinweis auf Dahrendorf sehr, sehr hilfreich an der Stelle, einfach auch deutlich zu machen, naja, wir tun hier etwas nicht für uns. Und das ist vielleicht der Ausstieg aus diesem Zirkel mit dem Belohnungsmanagement. Wir tun es nicht für uns, wir tun es für unsere Kinder und für unsere Enkel, für die nachkommenden Generationen.
Keine Kritik jetzt an Ihrem Beitrag, aber wenn die Vokabel wir auftaucht, geht die Diskussion leicht weg aus der Wissenschaft raus ins, ich sag mal, predigen, aber ich meine das jetzt nicht böse. Es gibt aber auch Parteien, die sagen, wir nicht. Das sind jetzt die
und
Rechten.
Das ist ja genau
und
das.
Nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, weltweit. Also autokratische Strömungen nehmen einfach Fahrt auf, schlicht und einfach, weil sie eine Gegenposition zu all dem, was wir hier beredet haben, formulieren. Wie geht es denn mit denen weiter oder geht es mit denen überhaupt noch weiter? Also aus politikwissenschaftlicher Sicht ist es wahrscheinlich eine ganz spannende Zeit im Augenblick.
Also im Prinzip ist es bei den Parteien, die sozusagen ja teilweise auch in Abrede stellen, dass wir diesen großen Wandel brauchen.
Genau,
ne? Sagen, nein, das ist alles eine Erfindung von Eliten, einschließlich der Wissenschaft.
Genau, und die Russen sind auch friedlich und der Deep State trinkt Kinderblut in unterirdischen Höhlen. Also es gibt interessante Ideen zurzeit.
Genau, das ist immer ja verbunden mit einer gewissen Nostalgie. Wir können alte oder andere Zustände sozusagen bekommen, die dann besser sind für euch. Das ist natürlich in der Tat, wie wir alles, eine bequeme Ausrede, die aber sehr gut verfängt. Mhm. Und man muss natürlich dann sagen, dass diese Parteien, das können sie natürlich auch dann durchaus zu Recht auch hinweisen können. Ja, ne, manchen fällt das ja auch ganz leicht, die können darüber sprechen, aber den anderen eben nicht. Und diese Interessenvertretung funktioniert natürlich dann auch, zu sagen. Aber das ist tatsächlich Verantwortung der Parteien, also aller Parteien, die sehen, dass wir dringend Veränderungen brauchen, dass das für uns alle wichtig ist, ist genau diese Herausforderung zu sagen, warum brauchen wir sie? Warum ist das keine Erfindung? Warum ist das nicht ein Elitenprojekt, sondern tatsächlich etwas, was fundamental wichtig ist? Ich glaube allerdings auch, dass die wichtige ethische Botschaft, der Planet muss bewohnbar bleiben. Mhm. Viele würden dem zustimmen. Trotzdem komme ich wieder auf meinen Punkt zurück. Die Menschen leben ja ihren Alltag, ihr Leben vor Ort mit all dem, was sie haben. Und ich bin bei einem Punkt ganz sicher, wir sprechen jetzt eher so über die größeren Ebenen auch in der Demokratie, in der Politik. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, was in den Kommunen, in den Städten und Gemeinden passiert. Mhm. Denn rein politisch betrachtet, das sind die Orte, in denen ganz viele Dinge, von denen wir jetzt hier gerade sprechen, stattfinden. Die Menschen wohnen in ihren Wohnungen, sie fahren mit dem ÖPNV oder mit dem Auto, sie haben die Schulen, die Kitas. Die Digitalisierung spielt in den Kommunen auch eine riesige Rolle. Also all diese Themen, auch der Transformation, betreffen eigentlich die Städte und Gemeinden, in denen wir leben. Gleichzeitig sind viele dieser Städte und Gemeinden gar nicht in der Lage, da zu handeln, weil sie entweder schon Nothaushalt haben, weil viele Gemeinden wirklich verschuldet sind, weil ihnen der Spielraum dafür fehlt. Und deswegen bin ich mehr nicht davon überzeugt, dass dieser Bottom-up-Ansatz, also dass Kommunen in die Lage versetzt werden müssen, diese Dinge in ihren Kommunen sichtbar und klar und mit den Bürgerinnen und Bürgern anzuschieben, in der Mobilität. Wärmeplanung, auch so schlimm, was jetzt kommt, was die Kommunen machen müssen. Das ist grundsätzlich, glaube ich, schon sehr richtig und wichtig, dass das so passiert. Aber sind die in der Lage? Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem. Wir müssen uns mehr Gedanken machen über die Handlung, über die Möglichkeiten, die wir in den Kommunen haben. Denn das ist auch das, wo die Leute es sehen. Und wo man auch direkt vor Ort ist. Und die Sachen kommen da alle zusammen. Wohnungsproblematik. Ja, wenn ich das gut mache, habe ich gleichzeitig auch ein Klimaschutzprogramm, das aber auch denjenigen nützt, die sich keine teure Wohnung leisten können. Also wir müssen dort, glaube ich, ganz dringend auch auf die Kommunen achten. Das ist ein ganz großes
Herausforderung. Infrastruktur in den Kommunen, die kleinen Geschäfte, die erhalten bleiben müssen. Wir brauchen im Grunde, wenn man das von vorne anfangen will, eine Reform der Finanzierung der Kommunen.
Absolut, absolut.
Das kommt selten vor, dass wir in so einer Runde tatsächlich mal ein konstruktives Ergebnis haben und eine klare politische Handlungsanweisung. Ist das bei Ihnen auch so Konsens? Also ich habe immer den Eindruck, der Appell an den Einzelnen, das ist zwar ehrenhaft, aber geht auch ein bisschen am Ziel vorbei, weil der Einzelne kann niemals den Planeten retten. Und wenn man ihn da mit der Idee konfrontiert, ist es grundsätzlich eine Überforderung. Aber Kommunen oder kleinere Einheiten, auch Firmen oder Firmenverbünde, wären ja durchaus Akteure, die ein gewisses Gewicht und ein gewisses Momentum erzeugen können. Sehen Sie da auch den entscheidenden Hebelpunkt für eine Transformation?
Wie gesagt, die Reform der kommunalen Finanzen, das wäre der politische Einstieg. Unternehmen, auf die kann man setzen als mächtige, auch finanzkräftige Spieler, eines erweiterten Begriffs von Zivilgesellschaft, den wir ja bislang häufiger so denken, dass das eine politische Form der Selbstbestimmung ist, neben dem politisch-administrativen System auf der einen Seite und neben dem Markt mit seinen Akteuren auf der anderen Seite, gewissermaßen als dritter Mitspieler auf dem Parkett. Und wenn wir da diese, wie ich finde, etwas künstliche Gegenüberstellung zum Markt und zur Ökonomie aufgeben würden und auch Unternehmen mit als vollwertige Mitspieler einer lebendigen Zivilgesellschaft betrachten würden und die dann ihre Anteile machen, und das machen sie natürlich zum Teil auch, nehmen wir nur das Beispiel von Unternehmenskindergärten und Kinderbetreuungseinrichtungen, weil die natürlich auch ein ökonomisches Interesse daran haben, dass ihre Mitarbeiter auch wieder ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen können und nicht durch die Kinderbetreuung daran gehindert werden. Das kann man jetzt auch wieder als ein Problem sehen, aber da gibt es auch ein ökonomisches Eigeninteresse daran. Aber diese künstliche Gegenüberstellung scheint mir da eine Blockade zu erzeugen, wo man die Zivilgesellschaft gewissermaßen als ein Nebenakteur neben dem Markt denkt, und das muss nicht sein.
Finanzen, ein Punkt, und ich wollte es eigentlich nicht ansprechen, weil es ein Riesenfass ist, aber ich tue es jetzt trotzdem, Frau Borucki, Bürokratieabbau, nicht? Weil das ist die große Fessel, an der wir alle hängen und die zuverlässig dafür sorgt, dass sich dann am Ende doch nichts bewegt, trotz guten Willens, trotz guter Ideen und trotz Finanzen.
Ja, absolut, kann ich nur unterstreichen. Das ist natürlich die große, Sie haben jetzt gesagt, Fessel. Großer Hemmschuh, wenn Planfeststellungsverfahren Monate oder gar Jahre dauern, wenn es im kommunalen Bereich ewig dauert, bis neue Gewerbegebiete ausgewiesen werden können oder eben ein mittelständisches Unternehmen sich erweitern kann oder möchte und das eben dann aber nicht kann. Also diese ganzen Dinge sind sicherlich Stellschrauben und Bürokratieabbau. Generell wird uns ja schon seit Jahren oder vielleicht auch sogar schon seit Jahrzehnten versprochen. Es wird aber nie wirklich umgesetzt, ist mein Eindruck. Sondern im Gegenteil gibt es immer noch mehr. Und hinzu kommt ja dann auch noch die ganze Digitalisierung der Verwaltung und Digitalisierung der der Regierungsgeschäfte, der Prozesse sozusagen. Da kommen einige Akteure dann gerne mit Estland als Vorbild und der dortigen EID, bei der es mitunter auch durchaus Pannen schon gegeben hat. Also um das kurz zu erklären, in Estland kann man mittels des Personalausweises sozusagen sämtliche Regierungs- bzw. sämtliche Bürgergeschäfte tätigen. Also vom Ummelden beim Umzug zur Steuererklärung zum Wählen kann man alles mit der EID machen. Und die Sicherung dieser Systeme, also alleine die IT-Sicherung, die EDV-Sicherheit, hat halt da auch zu kleineren Pannen und größeren schon geführt. Und deswegen haben wir sowas natürlich noch nicht, beziehungsweise die Digitalisierung unserer Bürgerservice-Infrastruktur, nennen wir es mal so, also die Rathaus-Infrastruktur, ist halt da gerade noch am Anfang. Und das sind Sachen, warum sage ich das jetzt? Ist ein Beispiel dafür, dass die Kommunen schlicht auch überfordert sind. Sie haben zu wenig Geld. Wir brauchen eine grundlegende Reform der kommunalen Finanzierung. Also der Länderfinanzausgleich beispielsweise gehört im Grunde auch völlig reformiert, überarbeitet. Die Kommunen brauchen ein grundlegendes, auskömmliches Finanzvolumen, mit dem sie arbeiten können, mit dem sie Infrastruktur machen können, mit dem sie eben tatsächlich auch Maßnahmen für die Bürger umsetzen können. Und dazu gehört halt auch dann Infrastrukturpolitik, wie auch, dass es Glasfasernetze gibt auf dem Dorf, dass es Fernwärmenetze gibt, wo es sinnvoll ist, wo es möglich ist, dass es aber dann halt auch digitale Services gibt für Menschen, die nicht mehr mobil sind, dass es Unterstützungsleistungen gibt, Kita, was auch immer. Also das geht in alle Lebensbereiche, aber das ist genau, wie der Kollege schon gesagt hat, genau das ist die Ebene, wo es die Menschen betrifft und wo die Menschen merken, okay, hier verändert sich was und hier geschieht Transformation. Also im Grunde bin ich auch sehr für diesen Bottom-up-Ansatz, also von unten nach oben.
Isabel Borucki, Dirk Lüdecke und Christoph Strünk, drei Politikwissenschaftler hier im Forum in SWR Kultur in Tutzing bei der Akademie für politische Bildung am Starnberger See. Die Gesprächsleitung hat Thomas Ihm. Ihnen dreien herzlichen Dank für die Diskussion.